Moin und herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussguide-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste. Hungrig und auf der Suche nach einem passenden Rezept? Dann ist die neue Ausgabe vom Zeitmagazin Wochenmarkt genau richtig. Das Magazin bringt passend zum Frühling Sonne auf den Teller. Mit einfachen, aber besonderen Rezepten, Reisetipps und spannenden Geschichten rund um das Thema Kochen und Genießen. Themenschwerpunkte dieser Ausgabe sind Rezepte zum Grillen, Zitrusfrüchte zum Verfeinern von Gerichten und eine Variation an Salaten. Sichert euch die aktuelle Ausgabe mit 25% Rabatt unter www.zeit.de/wochenmarkt-genussguide. Lust auf einen Restaurantbesuch? Dann schnappt euch den frisch gedruckten Genussguide der Szene Hamburg Essen und Trinken. Auf 468 Seiten geht es rund um die Themen Gastronomie und Food in Hamburg. Welche neuen Restaurants und Konzepte ziehen in die Stadt? Wie regional sind die Hamburger Gastroküchen? Und wer gewinnt den Genussmichel 2024-25? Außerdem dabei über 750 Restauranttests aus der Stadt und dem Hamburger Umland. Wie immer anonym, kritisch, unabhängig. Das Restaurant Nil auf St. Pauli spielt schon lange in der oberen Liga der Hamburger Gastronomie. Hier wird seit Jahrzehnten entspanntes Fine Dining serviert. Und das wurde kürzlich mit dem Genussmichel als Restaurant des Jahres belohnt. Aber wie schafft man es eigentlich, so lange Zeit auf hohem Niveau zu kochen und zu bewirten? Und was hat sich über die Jahre im Restaurant und im Stadtteil verändert? Darüber spricht Inhaberin Elisabeth Füngers in dieser Podcast-Folge. Hallo Elisabeth.
Hallo, moin.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wir sitzen ja nicht direkt im Restaurant, sondern in der Kochschule nebenan.
Genau, die haben wir nebenan mal eingerichtet. Das hat sich auch ganz spannend entwickelt. Wir haben, hier war ein Gemüseladen drin und den haben wir haben auch da eingekauft. Das war so ein türkisches Gemüsegeschäft, der irgendwann aufgegeben hat. Und die Bewerber für diese Fläche, das war ein Sonnenstudio, ein Getränkegroßmarkt, ein Kulturverein, irgendwas noch. Mhm. Und dann haben wir gesagt, oh nee, das wollen wir nicht. Also uns war eigentlich an dem Garten gelegen. Wenn du dann rausguckst, dann siehst du ja auch diesen wunderschönen Garten, die Vögel zwitschern auch gerade. Und das wollten wir eigentlich gar nicht betreiben als Fläche, haben auch jemanden gefunden, der das gerne machen würde. Das waren so zwei Jungs aus der Nachbarschaft, die hatten so eine Idee von einer Bar, die... die wollten hier eigentlich so einen Raum reinbauen, dass man eine Bar einen Raum in einer Bar hat. Mhm. Ich weiß nicht, es war irgendwas eine komische Idee. So, und dann haben wir den Vertrag mit denen gemacht, also vorbereitet. Und dann an dem Morgen, als wir den unterschreiben wollten, sagten die, ach nee, wir haben doch keine Lust. Und ich so, oh nein, Anders, was machen wir denn jetzt? Und es kam gerade dieser Hype auf mit Kochschulen. Mhm. Und haben wir gesagt, dann machen wir jetzt hier eine Kochschule draus. Dann mussten wir leider ganz viel Geld investieren, so richtig viel, weil das war hier nichts, das war ein Schrott. Mhm. Also der Vermieter hätte das auch renoviert, aber dann machen die das so, wie sie das machen, dann hier eine Steckdose und da, weil das so Standard ist. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das anders, wir machen das richtig so, wie wir das brauchen. Und haben uns dann auf eine vernünftige Miete eingelassen, die dann quasi... das nachher im Laufe der Zeit abträgt, so. Und dann hatten wir eine Kochschule, ja. So, und das dann alles semi-professionell eingerichtet, erst mit Gaggenau, dann mit was anderem. Und das macht sehr viel Spaß, das ist richtig, richtig toll. Und uns tut dieser Raum eigentlich auch ganz gut, weil wir so eine Ausweichmöglichkeit haben, wenn jemand mal eine Hochzeit feiert, Geburtstag, Firmen feiern. Wir haben auch sogar ein paar Beerdigungen gemacht, das mache ich sehr gerne. Also ich mir selbst liegen Beerdigungen machen richtig gut. Das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber das ist, ich mag das auf jeden Fall.
Die letzte Ehre.
Die letzte Ehre, genau. Und meistens waren das auch Leute aus der Nachbarschaft oder auch aus der Freundschaft, die wir dann kannten. Und dann kann man da auch so das gut gestalten und ich bin da mit ganzem Herzen bei. Ich mag das wirklich gerne. Das ist so eine, und dieser Raum ist so schön dafür, der ist so... Wenn das damals nicht geklappt hätte mit dem hier irgendwas draus machen, hätte ich welche eingezogen. Das wäre hier mein Wohnzimmer geworden. Ich hätte die Fenster ein bisschen zugehangen, dass man mich nicht hier sieht. Aber weil dieser Garten, du merkst ja, wie schön ruhig das ist. Ja, du bist mitten auf St. Pauli. Und irgendwie ist das hier ein ganz friedlicher, toller, Raum. Mhm. Und wir haben unsere Kühlhäuser unten, die wir auch benutzen können, gut für unsere speziellen Sachen, wenn wir so Schinken machen. Aber das können wir nochmal in Ruhe später nochmal besprechen. Ja. Der Schinken und so.
Jetzt kommen wir aber erstmal zum Genuss, Michael. Das ist der ja Genuss, so das aktuelle Thema tatsächlich. Ihr habt nämlich gewonnen, und zwar zweimal. Einmal den Genuss, Michael, als Restaurant des Jahres und dann auch noch den Testsieg in der Kategorie Gourmet.
Gourmandie, glaube ich. Das ist noch ein bisschen ein tiefer, als also nicht die Sterne, sondern ein tiefer, ne?
Genau. Die Sterneküche haben wir uns keinen Testsieg, deshalb ist es dann in der Kategorie Gourmet. Okay. Was bedeutet das denn für euch? Wie fühlt es sich an?
Also das ist ganz gemischt. Erstmal waren wir total glücklich. Wir fanden das total super und haben uns wahnsinnig gefreut, also auf jeden Fall Testsieger in unserer Kategorie zu sein. Mhm. Dann dieses riesige Erbe, das beste Lokal zu sein, da haben wir schon ein bisschen Bammel gekriegt. Also Gott, Hilfe. Ja, aber jeder kennt auch noch sein Lieblingslokal, was er auch toll findet. Und dann fragt man sich, ist das so eigentlich richtig? Und dann dachte mir, na gut, wir sind vielleicht schon so viele Jahre hier, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass das so eine Gesamtbenotung ist von lange da und schon auch konstant. Und dann haben wir uns auch gefreut. Also wir freuen uns auch. Aber wir merken auch, dass es auch ein bisschen schwierig ist. Wir haben natürlich jetzt sehr viel Zuspruch. Wir müssen gucken, dass wir es überhaupt schaffen. Und es gibt auch Leute, die es dann auch doof finden, dass wir vielleicht keinen Platz haben. Und es gibt dann auch so einen Meckerer, also, oder es gibt dann auch den einen oder anderen Meckerer, so, der dann sagt, so, das habt ihr nicht verdient. Aber das ist, glaube ich, immer so. Damit muss man leben. Es gibt immer die einen und die anderen. Aber unterm Strich haben wir uns wirklich gefreut. Und ich habe dieses Siegerfoto gesehen. Ich war ja nicht da. Ich war ja auf einer Weinreise, die ich auch nicht mehr absagen konnte. In Italien mit der Sommelier-Union. Aber das Foto ist süß. Also alle freuen sich. Und doch, ich war glücklich. Doch, schon.
Hast du den Livestream verfolgen können?
Oder? Nee, ich saß in einem Weinkeller. Das war so immer verzerrt. Ich habe es immer nur so zack, zack, zack irgendwie. Ich habe miterlebt, dass Steffen diese kleine Konfetti-Fontäne losmachen wollte. Und dann ging die ja nicht. Dann hat das einfach in die Luft geschmissen. Das habe ich gesehen. Und dann habe ich kurz danach noch ein bisschen Rach gesehen. Also ich habe aber ein bisschen sehen können, nicht alles. Aber und ich habe es mir natürlich hinterher angeguckt, weil ich wollte auch gerne den kleinen Film sehen, der mit mir war, wie ich da eigentlich rüberkomme. Und das fand ich eigentlich auch ganz süß so. Ja. Bisschen zu schnell geredet. Vielleicht muss ich jetzt auch langsamer reden. Ich rede schnell. Das tut mir leid.
Ich glaube, noch kann man dir sehr gut folgen.
Okay, danke.
Was waren denn so deine Gedanken, als du das dann im Livestream gesehen hast? Oder wann hast du dich auch mit Steffen und deinem Team auseinandergesetzt? Wie lief das denn dann so ab, nachdem ihr
also
das erfahren habt?
Also die sind dann nach dem Genuss, Michael, nach Hause, also am Montag, also ins Restaurant, haben dann mit den Kollegen, die noch arbeiteten, das war so spät, war es ja gar nicht, angestoßen. Es waren auch viele Gäste da, die das auch mitgekriegt haben. Die haben dann mit angestoßen und ich glaube wirklich, die haben bis um 16:30 gefeiert. Und wir mussten auf jeden Fall am nächsten Tag Champagner bestellen, weil alle war. Also die haben das richtig gut gemacht. Ich habe dann mit Steffen einmal dann ganz normal für uns angestoßen. So. Okay. Und ich bin auch gar nicht so ein großer Feierer. Das können die viel besser ohne mich. Dann, ich weiß nicht, bin dann eher so eine Spaßbremse. Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben die gut gefeiert und sich das gut gehen lassen und haben sich gefreut und waren stolz und glücklich so.
Ja. Genau. Du hast eben schon so ein bisschen das Stichwort genannt. Sie sind nach zu Hause tatsächlich.
Ja, das ist
da kommt meine Frage. Ihr habt ja einen Mitarbeiter, der auch mit auf der Bühne stand bei der Gala. Ist er seit über, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 32 Jahren dabei?
Ja, 31 oder 32 Jahre. Alfredo Domingo, genau. Der ist so lange bei uns und nimmt auch gerade einen ganz, ganz anstrengenden Weg zur Arbeit auf sich. Der ist nach Lübeck gezogen mit seiner Liebsten und weil die das wohl wieder besser finden. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Das ist, dann fallen die Züge aus und er muss richtig hier, kommt manchmal todmüde an, weil er irgendwie oder er ruft an und sagt, ich kann nicht kommen, hier fährt nichts mehr. Die Bahn ist ausgefallen, der Bus kommt nicht. Und ja, Alfredo Domingo, Franzose, spanische Abstammung und so lange bei uns, ja. Hat auch schon, ich mal irgendwann eine große schöne Uhr gekriegt, als er dann, was weiß ich, wann macht man das, mit 25 oder mit 30 ja. oder so, dann war das mal fällig.
Ja, genau. Fühlt sich das schon so ein bisschen an wie Familie, wenn man so lange miteinander arbeitet?
Oh ja,
arbeitet?
Auf jeden Fall. Also das ist, also ganz bestimmt. Dieses ich muss mal nach Hause, das ist, ich verwechsel das oft hier mit zu Hause. Und also meine Mitarbeiter sind mir eigentlich immer sehr ans Herz gewachsen, alle. Und ich versuche auch, vernünftigen, guten Kontakt zu ihnen zu haben. Ich kümmere mich auch gerne um ihre Nöte und Sorgen und freue mich auch, wenn sie die teilen. Es ist ja gar nicht selbstverständlich, die müssen mir nichts erzählen, aber wenn sie, wenn ich helfen kann, tue ich das gerne. Und doch, das ist meine Familie und zumindest ist das auch bestimmt hier Kindersatz. Ich habe ja keine Kinder und ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich das hätte machen sollen mit so einem Laden. Das ist irgendwie... ich habe heute Morgen um 7:30 angefangen und ja, es ist so, ne? Und wenn nachts der Alarm losgeht, dann muss ich auch aufstehen, herkommen, gucken, ob hier nichts passiert ist. Na, ich habe mein Telefon neben dem Bett liegen und dann ist das so, ne? Wenn der Wachdienst anruft, dann muss ich aufstehen. Ja, dann
jederzeit
ich
bereit.
Sozusagen, aber gerne und auch nicht knurrig. Und das ist, ich liebe das schon hier. Das mache ich auch gerne. Und mein Mann macht mit, der findet das auch okay, der ist auch selbstständig. Und insofern sitzt da nicht einer zu Hause und dreht Däumchen, findet das doof, dass ich nicht komme. Das geht gut auf.
Ja. Und das macht er jetzt auch schon seit über 30 Jahren, 35 Jahre, im
November 35 Jahre Jubiläum.
Okay.
Überlegen gerade, ob wir irgendwas machen oder nicht. Aber wir haben gerade so viel zu tun und so viel zu überlegen. Das ist gerade, das würde, wenn, kurzfristig passieren. Müssen wir mal gucken. Zumal ich auch einen runden Geburtstag habe in diesem Jahr. Und nächstes Jahr habe ich einen runden Hochzeitstag. Und ich glaube, ich mache dann meine privaten Sachen dann nächstes Jahr in Ruhe. Irgendwie, wenn das hier alles ein bisschen cooler geworden ist. Damit ich auch mich meinen privaten Sachen widmen kann. Das nicht so vermischt. Das wäre auch ziemlich aufeinander, so, und das ist mir dann auch zu eng.
Okay.
Ich glaube, nächstes Jahr.
Zu viel Feierei dann.
Zu viel Feierei, genau.
Wie schafft man das denn aber überhaupt, so 3 Jahrzehnte, 35 Jahre beständig gute Qualität oder hohe Qualität zu liefern?
Also wir haben immer gute Leute gehabt, die auch gerne mitgezogen haben. Auch die Köche, die Chefköche, die mit Ideen dabei waren, die wir haben nie angefangen, irgendwie Spinner zu werden. Oder, also wir wollten auch eigentlich eher nur vernünftig kochen und nicht irgendwelche, also an Trophäen hat niemand gedacht. Und ja, wie macht man das? Man ist einfach da, ist engagiert, kümmert sich, guckt, was Zeitgeist ist. Manchmal passiert es ja auch, dass man gleichzeitig mit anderen Menschen auf der Welt zusammen Zeitgeist hat. Also man überlegt sich was und denkt, das wäre doch toll. Und dann liest man irgendwie, Neuseeland macht gerade einer das. Und dann denkt man so, wow, genau richtig. Das ist jetzt genau, also das liegt dann in der Luft so. Und dann muss man das einfangen und wach sein. Und man kann auch seiner Zeit voraus sein. Das ist dann ein bisschen blöd. Das ist dann muss man gucken, ob man zurückrudern muss, weil man vielleicht das nicht so richtig macht, aber eigentlich Lust und Liebe. Ich glaube, Lust und Liebe und positiv denken, positives Denken, Freude am Beruf, Freude an den Mitarbeitern, Freude an den Gästen, also gerne Gastgeber sein, auch mit schwierigen Gästen zurechtzukommen, die dann abzuholen, versuchen, das umzudrehen. Und wenn man so einen schwierigen Tisch hat und dann am Abend, die dann rausgehen und sagen, es war toll, und man dachte, vor Gottes Willen, was wird denn das jetzt hier? Da muss man auch einrenken. Es gibt so Situationen, dann schafft einer am Tisch, am Anfang ist es eine schwierige Situation, dann ist es besser, dann kommt jemand Zweites dazu, ein anderer, und macht dann da weiter. Weil das kennt man, dass man manchmal die Chemie irgendwie nicht hinkriegt. So. Und dann ist es auch... Ist das auch so? Es ist auch normal. Das ist auch in jedem Laden. Das ist, wenn man sich ein paar Schuhe kauft und die Schuhverkäuferin ist irgendwie, liegt einem nicht, dann sitzt der Schuh auch nicht. Also nochmal wieder rein oder wieder raus. Und ich hatte mal so einen tollen Mitarbeiter, der hat mal was ganz Tolles gesagt. Da gab es auch irgendwie eine komische Situation. Und dann sagt er, so, wir ziehen das mal bis 3, 1, 2, 3, fangen nochmal von vorne an. Das hilft. Also kurz mal Luft holen, Schritt zurück, wieder nach vorne und loslegen. Dann ist das ein guter Trick. Man muss einfach ja, wach sein und auch nicht nachtragend. Und man muss bestimmte Dinge auch überhaupt nicht persönlich nehmen, weil die meinen ganz selten einen selbst. Die meinen dann so das Ganze und dann muss man sich mit dem Ganzen auseinandersetzen. Mhm. Also einfach irgendwie, ich weiß nicht, menschlich voranbewegen. Mhm. So. Dann geht das schon.
Du sagtest ja eben, es kann auch ein Problem sein, wenn man der Zeit voraus ist. Und ich erinnere mich an ein Porträt vor, ich glaube, 2 Jahren, in dem du sagtest, ihr habt ja schon seit Beginn des Nils sowas wie Nose to Tail und regionale Produkte, saisonale Produkte, ist für euch eine Selbstverständlichkeit. Und da seid ihr auch ein bisschen angeeckt, stand in dem Porträt.
Da sind wir angeeckt. Also zum Beispiel, dieses Nose to Tail ist ganz spannend. Wenn man so ein halbes Rind kauft, dann hat man natürlich jede Menge Sachen. Und wir hatten mal, das haben wir auch total gerne gemacht, gefüllte Kalbsbrust. Das ist so eine richtig, das ist ein Riesending. Und wenn da gefüllte Kalbsbrust steht in der Speisekarte, dann denken Frauen, sie kriegen ein Stückchen Fleisch mit etwas Leckerem drin. Mhm. Tatsächlich kommt da ungefähr mindestens 500 Gramm, wenn nicht 600 Gramm, irgendwas auf den Teller, was auch Faszien hat und Fleisch natürlich, aber es mischt sich, weil es das ganze Stück ist, indem man eine Tasche reinschneidet, die Rippen löst. Und dann die Tasche schneidet und dann kommt da, je nachdem, was für eine Füllung man macht, meistens so Brot und Früchte, also irgendwie so, wie man so ein Totan füllt, irgendwas Leckeres. Oder auch mit Hack oder so, das kann schon sehr toll sein. Und die waren mir völlig entsetzt. Die haben das nicht erwartet und haben das auch nicht haben wollen, zum Beispiel. Oder, ich habe das auch schon mal erzählt mit dieser Engelswurz. Das war so, also wir haben angefangen, bestimmte Sachen zu kandieren. Also eine kandierte Engelswurz, das verstand auch keiner. Oder besondere komische Gemüse, die noch abstrus waren. Ich weiß, dass als diese roten Möhren aufkamen, diese Urmöhren oder wie die heißen, da waren wir mit die Ersten, die hatten. Und die Leute fanden das auch komisch. So eine Möhre ist nicht lila. Mhm. Und eine Kartoffel ist auch nicht lila erstmal per se. Und man hat ja auch so in sich so Sperren wie für bitter und für besonders komische Geschmäcker, die schützen einem ja davor, dass man sich auch nicht vergiftet. Und genauso ist es mit komischen Farben. Das ist so, wie wenn man einen Schluck rote Flüssigkeit hat im Glas und man denkt, man kriegt jetzt Kirschsaft und es ist Tomate aus Versehen. Mhm. Man spuckt das sofort aus, weil man sich so erschrickt, weil die Erwartung nicht das ist, was man gedacht hat. Und um sich zu schützen, ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Reaktion. Hinzu kommt, dass eine Küche ist immer sehr beleuchtet. Du hast in der Küche richtig viel Licht. Mhm. Und im Restaurant haben wir es eher, naja, schummrig nicht, aber anders.
Ja.
Und dann sieht so eine lila Kartoffel in der Küche toll lila aus. Mhm. Und dann sieht sie im Lokal eher, ich will jetzt nicht sagen schmutzig, aber sie ist dunkel und nicht ganz hübsch so. Also dieses Knallige kommt nicht raus, weil das Licht nicht drauf fällt. Mhm. Das muss man auch bedenken. Eigentlich bei jedem Gericht, was man macht, wie sieht es unten aus? Wie wirkt es eigentlich? Und kann man das so essen oder muss man da noch was anderes machen? Oder ist es gar nicht... also ich mag zum Beispiel keine Bowls, wenn man das alles übereinander türmt. Wenn ich mich durch alles durchbohren muss, um an den Reis zu kommen, dann... mich stört das. Ich habe es lieber irgendwie in der Fläche und kann Reis essen und Gemüse und dies und das und nacheinander oder wie ich das will. Und wenn ich da durchstechen muss, dann ist es nicht meine Art zu essen. Also ich esse das nicht. Oder anders, ich bestelle das nicht.
Ja.
So. Wenn ich es kriege, esse ich es natürlich. Aber von mir aus würde ich das nicht essen.
Okay.
Und wir richten auch eigentlich nicht so an. Wir haben gemerkt, dass es in Tellern, die einen sehr hohen Rand haben, musst du einfach mit den Ärmeln richtig hochgehen, um so mit Messer und Gabel essen zu können. Das stört auch, wenn du dich nicht bequem sitzen kannst und schneiden, sondern wenn du Ärmel hoch und dann, also Ellenbogen nach oben und dann musst du schneiden, das gefällt uns auch nicht so.
Wie habt ihr das denn dann geschafft, gerade solche neuen Gemüsesorten oder auch beim Thema Fleischverarbeitung, das irgendwie den Gästen nahezubringen? Also wie lange dauert dieser Prozess oder muss man da viel Aufklärungsarbeit leisten?
Man muss viel Aufklärungsarbeit leisten und man muss gucken, ob die Gratwanderung, dass man, wie ich schon meinte, jemanden abstrus findet, dass man das dann sein lässt. Also wir haben dann aufgehört, ganze Tiere zu kaufen. Es ging dann auch gleich einher, dass es in MacPom zum Beispiel große, das sind ja riesige Ländereien, haben sich Leute richtige Herden gekauft, also Herden gezüchtet und haben dann versucht, das Fleisch zu vermarkten. Das hat so am Anfang nicht geklappt, deswegen musste man auch ganze Sachen kaufen. Und die sind besser geworden, sodass man auch Stücke kaufen konnte und nicht nur, nicht nur die edlen Teile, sondern eben auch alle Stücke, was wir auch tun. Also ich kaufe lieber stückweise und habe das dann so, wie man es auch braucht, ohne drauf sitzen zu bleiben letztendlich. Ne? So, das ist so.
Ja.
Also es gibt ein paar Sachen, gibt es nicht bei uns. Wir haben noch niemals Euter gemacht oder so. Also als Beispiel.
Ja.
Ne? Aber wir machen Zampone, selbstgefüllten Schweinefuß. Und das ist zum Beispiel so, wenn man das in der Karte schreibt, gefüllter Schweinefuß, dann ist das den meisten Leuten so merkwürdig. Und in Italien ist jeder Zampone, weil es einfach dazugehört. Und natürlich müssen wir, wenn Zampone steht, müssen wir sagen, dass, was das ist, wenn der Gast das fragt. Wir machen das so köstlich. Und du hast ja nur eine Scheibe davon. Das heißt, der Schweinefuß, das ist einfach quasi, das ist das Stück von der Pfote bis zum Ellenbogen. Also wenn wir jetzt unseren Arm nehmen würden, wo du dann die Haut nimmst als Hülle, wie du auch einen Darm als Hülle hast. Also wenn ich dann sage, das ist aber eklig, wenn jemand sagt, das ist aber eklig mit so einer Haut als Füllung, dann sage ich, was ist mit einem Darm? Ja, also man kann manchmal nicht so direkt sein. Manchmal mache ich das aber auch extra, weil ich das einfach... Man kann, wenn man Tiere isst, muss man sich damit auseinandersetzen. Ja. Und dann ist eine Wurst, hat eben Darm, meistens. Und dann ist es ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch gut, das zu verwenden. Und das ist ja alles geputzt und sauber. Ich meine, wir haben ja das nur so. Also wir haben dann irgendwann geguckt, dass wir nicht zu komische Sachen machten. Trotzdem gibt es auch Ochsenschwanz-Ragout oder... Wir füllen den Ochsenschwanz so als Krippinett irgendwie. Das haben wir lange nicht gemacht, fällt mir ein, könnten wir mal wieder. Und also solche Sachen. Ne? Und wir gucken, dass es ordentlich ist. Wir machen eigentlich nie so Schweinefilet, sowas nicht. Das mache ich auch selbst gar nicht essen. Wir haben auch ganz, ganz selten Filet. So eigentlich lieber so die kräftigen Stücke, die auch, ja, mit denen man auch ordentlich was machen kann. So.
Okay. Genau. Du sagtest ja auch in unserem Video, das wir beim Genussmichel gespielt haben, dass im Sommer richtet ihr die Küche eher mediterran aus und im Winter eher deftig. Was steht denn momentan drauf oder was sind so deine Highlights?
Was wir immer im April haben, ist den Ziegenkäse von Katrin vom Hof Bachenbruch. Den machen wir auf verschiedene Art und Weise. Das ist immer im April, genauso wie es als Dessert immer Rhabarberstrudel mit Sauerampfereis gibt. Das machen wir einfach jedes Jahr, immer in diesem Monat, weil dann kommt der Rhabarber raus und der Sauerampfer auch und das ist einfach ganz toll. Das finde ich immer gut und wir haben auch Gäste, die kommen so 2-3 Mal im April und nur im April. Genau dafür. Und dann kommen sie erstmal wieder ein ganzes Jahr nicht und dann kommen sie wieder im April. Genau dafür. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir die ersten waren, die Sauerampfereis gemacht haben.
Okay.
Ich glaube ja, es ist sehr lange her schon und das Rezept wird auch immer wieder verändert und wir haben gerade gemerkt, dass wir die Eis am allerbesten vegan machen. Vegan ist es am glattesten, also die Eismasse wird am glattesten, haben wir irgendwie, ist eigentlich ganz toll, finde ich ganz gut. Was mag ich denn besonders gerne, wenn wir das haben? Ich mag... es gibt Sachen, die wir auf keinen Fall haben. Ich kann erst mal so anfangen. Also es gibt seit vielen Jahren keinen Tintenfischkraken bei uns mehr zu essen, weil ich habe einmal haben wir das im Menü gehabt oder wir hatten das oft im Menü, aber einmal kam ich in die Küche und wir haben ein riesig großes Spülbecken zum Putzen und da lag dieses ganze Becken voller so hellblauer Kraken, die erst so rot und dunkel werden, wenn man sie gekocht hat. Das tat mir so weh, dass ich sagte, so Leute, das machen wir jetzt noch zu Ende und das war's dann. Das fanden alle nicht so toll. Ich habe es auch gerne selbst gegessen, ich esse es auch nicht mehr. Und so gibt es ein paar andere, es gibt keinen Thunfisch bei uns. Auch nicht, wenn er geangelt ist, weil der Beifang, wenn er nicht geangelt ist, der Beifang einfach zu fürchterlich ist. Es gibt schon lange keine Stopfleber mehr bei uns. So ganz lange nicht. Und es gibt keine Wachteln. Weil die Wachteln werden auch so fürchterlich gezüchtet. Die sind so süß. Wenn du mal Wachteln in der Freiheit siehst, die sind so, also die haben so eine Art an sich, kurz bevor die Sonne aufgeht, hüpfen die so. Die hüpfen richtig vor sich, so hüpf, 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 hüpf. und freuen sich, dass die Sonne aufgeht. Und damit lassen sie auch erst nach, wenn die Sonne da ist. Mhm. Und das tun sie in Gefangenschaft natürlich auch. Ja. Diesen Instinkt, die Sonne so zu begrüßen, mhm, machen sie. Was zur Folge hat, dass man in diesen Käfigen, wo man sie züchtet, sind die Decken gepolstert, dass sie sich nicht in den Kopf stoßen. Und ich glaube auch die Art und Weise, wie man, vielleicht ist es jetzt besser geworden, wir haben ja schon lange keine Wachtel mehr. Also ich bin jetzt gerade nicht up to date, wie man Wachteln jetzt die Federn rupft, aber das war damals auch nicht so schön. Und ich finde, alles, was irgendwie auch nur eine Spur von unschön ist, was man mit Tieren macht, möchte ich damit nichts zu tun haben. Wir haben ja auch einen hohen veganen und vegetarischen Anteil in unserem Essen. In der Mannschaft essen einige Leute kein Tier und ein paar auch vegan. Das heißt, wir müssen sowieso Personalessen immer so kochen. Mhm. Und der Küchenchef ist auch so, ist auch vegan, gleichwohl er auch probiert. Also er schmeckt natürlich ab. Aber seine Grundernährung ist tierlos. Und der sieht toll aus und das geht alles prima. Also man kann das schon irgendwie so als Gratwanderung hinkriegen.
Kam das so nach und nach, die veganen und vegetarischen Gerichte?
Das kam nach und nach, das ist eine Entwicklung. Also es ist wirklich, also von den Kollegen, zwei haben schon mit als Teenie aufgehört, Tiere zu essen. Mhm. Tierprodukte schon. Einige haben jetzt erst aufgehört. Mhm. So, ich mache zu Hause eigentlich auch wenig mit Tieren. Mhm. Fast nie Fisch. Aber allein, weil ich auch nicht Lust habe, das ist irgendwie. Ich habe einmal einem Freund zum Geburtstag, der wurde 30-Jährige gebraten, die eingelegt. Es hat 3 Wochen gestunken zu Hause.
Ja, der Geruch ist intensiv.
Also einen Hering kann man nur draußen braten, irgendwie im Freien. Muss man sich einen Campingkocher nach draußen schleppen und dann irgendwie das. Aber Hering zu Hause geht, das tut mir nicht.
Ja, das stimmt. Wir kommen mal in Richtung Wein hier, ja, in Nil. Das ist ja auch dein Thema.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich weiß noch, wie ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen. Ich hatte keine Ahnung, null. Und habe mit Christian Racht zusammen das Leopold gemacht in der Friedensallee. Das gehörte Jörg Burmeister Evers, dem das die Filmhauskneipe auch gehörte. Und ich wollte eigentlich kochen, weil ich habe zu der Zeit auch noch in Restaurants gekocht, also auch in der Filmhauskneipe. Ich habe da den Mittagstisch gemacht und auch hier muss ich ab und zu in die Küche, wenn Not am Mann ist. Ich mache kein Mise en Place, also keine Vorbereitung mit, aber ich helfe schicken, also Service. Und da muss man schon auch mal ein bisschen Soße rühren und mal ein bisschen Kartoffelbrei heiß machen, und aber eigentlich mehr anrichten und Tisch machen und so. Das kann ich auch. Ich würde also richtig kochen nicht. Und dann hieß es, ja, dann machst du lieber den Service draußen. Und da habe ich gesagt, Gottes Willen, ja, und die Weine. Wir haben erstmal die Weinkarte konzipiert. Das haben wir so gemacht, indem wir, die hat einen riesigen Tresen da, ich glaube, so 100 Weinflaschen hingestellt haben. Weiße, rote, Schaum, nicht Schaum, alles süß, alles Mögliche. Und dann sind wir erstmal, und komischerweise hat sich das auch, finde ich, in der Vergangenheit bewährt, nach Optik gegangen. Wir haben gesagt, der sieht gut aus und der. Und der ist ganz hässlich, diese Flasche, furchtbar. Und diese 20 Weine, die wir dann ausgesucht haben, erstmal nachgucken, waren auch toll. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich denn? Wie beschreibe ich denn? Wie ist denn Weinsprech? Und dann hatten wir einen Händler, der war ganz süß. Der hat gesagt, also du musst wissen, also es gibt süß und sauer. Und es gibt mineralisch und das ist jetzt herb und das ist. Und dann haben wir verschiedene Weine gehabt, so 5, 6, die alle verschieden schmeckten. Und dann hat er mir erklärt, was ich jetzt da schmecke. Und so habe ich dann angefangen, einfach mich damit zu beschäftigen. Bin ganz schnell zu großen Weintastings eingeladen worden, weil ich irgendwie auch instinktiv so vernünftig schmecken kann. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch mit ganz viel Gewürzen groß geworden bin, als auf dem Kieler Seefischmarkt mit nur Gewürzen und also ich konnte das schon so ein bisschen. Und so habe ich mich dann fortgebildet und bin immer zur Provine, Winzer besucht und einfach das gemacht. Und und jetzt versuche ich das meinen Kollegen beizubringen und die sind auch alle ganz süß. Und also Alfredo, der schon so lange hat auch sein Sommelier gemacht, richtig mit Prüfung und allem. Fand ich auch ganz toll und der ist noch manchmal so maulfaul, dass er das gar nicht vermitteln will, den anderen.
Okay.
Aber Wein muss man einfach sich mit beschäftigen, Lust drauf haben und neugierig sein und gucken, wie sich Wein entwickelt. Und Wein hat sich von in den letzten 30 Jahren wahnsinnig entwickelt. Mhm. Also ich glaube, Es ist ja gar nicht so lange her, als wir anfingen, dass dieser riesige Glykolskandal war, dass man auch gar keinen süßen Wein mochte. Dann wurden alle Weine, also Wein entwickelt sich einfach ganz doll wie alles so. Mhm. Ich finde, Wein hat sich noch am allermeisten entwickelt.
Okay.
Und auch, es hat auch immer mit der Generation, mit dem Generationswechsel zu tun. Wenn dann die Alten, die jetzt so alt sind wie ich, jetzt die Kinder überall stehen auf den Weinmessen, ich muss die erstmal alle kennenlernen, ich kenne die alle gar nicht. Mhm. Nicht wirklich, aber das kann man ja kennenlernen.
Machst du das denn heute auch manchmal noch so, dass du nach Optik gehst und einfach mal einen Wein probierst? Also ich, tatsächlich greife ich auch manchmal einfach das schönste Etikett. Klappt ja nicht immer, aber...
Jein, also ich damals war das natürlich erstmal so ein Hilfsanker. Mhm. Es gibt heute Weine, wo ich das Etikett dermaßen hässlich finde, dass ich den, auch wenn er vielleicht gut ist, sage, das kann ich nicht am Tisch, das sieht echt fürchterlich aus. Aber richtig fürchterliche Etiketten, da probiere ich die Weine gar nicht erst. Also mit so komischen Tieren drauf oder mit irgendwie, was weiß ich, ich hätte es fast Bikini-Frauen gesagt. Es gibt komische Weine, ja. Mhm. Und dann gibt es so Weine, wenn so ein Etikett so zwei oder maxi oder sogar dreiteilig ist, dann finde ich auch, dass das komische Weine sind. Also ich habe das ganz oft, es gibt einen Wein, einen Winzer, den ich mag den gerne, die Weine sind toll, aber der hat auch ein dreigeteiltes Etikett. Ich habe schon so oft gesagt, Herr Sowieso, machen Sie doch mal ein anderes Etikett, dann kommen wir auch zusammen, ja, nein, das geht nicht und Vater hat das schon gehabt und also ich habe den Wein nicht, weil das Etikett so blöd ist.
Ja. Du bist ja jetzt schon seit über 30 Jahren, kennst du hier den Stadtteil? Ich finde, es ist eigentlich zwischen Schanze und St. Pauli, aber offiziell St. Pauli.
Wir sind offiziell St. Pauli, ja.
Genau. Wie hat sich denn der Stadtteil, oder hat sich was verändert?
Oh, ja,
wie schätzt du das so ein?
Ganz, ganz doll. Es hat sich total geändert. Also als wir hier anfingen, war diese Straße, die hier am Haus vorbeigeht, noch ein Wendehammer. Mhm. Und die eigentliche Straße ging da drüben weiter am Grünjäger. Mhm. Das war eigentlich die richtige Straße. Und wir haben auch ganz bescheiden damals und ganz vernünftig angefangen, weil da vorne in der Wohlwildstraße ist eigentlich die direkte Strecke von der Roten Flora zur Hafenstraße gewesen. Mhm. Das heißt, wir haben hier wirklich dreimal in der Woche rannten hier Leute hin und her mit irgendwelchen Parolen und die Polizei rannte auch hinterher. Und das war schon nicht ohne. Wir haben ganz am Anfang angefangen ohne Tischdecken und hatten nur Wassergläser, zwar ganz schöne, die wir irgend so einem Otto-Trödel da in der hohen Luft gekauft haben. Von dem sind auch unsere Buchstaben auf unserer Außenleuchte. Mhm. Das war irgendein riesiger Name, aus dem wir uns nur unsere drei Buchstaben rausgeklaubt haben.
Ah, okay.
Das war eigentlich ganz süß. auch echt vintage. So, und dann hat sich natürlich die Hafenstraße beruhigt, Rote Flora beruhigt. Wir waren hier das einzige Lokal. Dann haben sich einfach drumherum Lokale angesiedelt. Neben dem Restaurant war noch ein kleiner Schlachter. Dann war es mal so ein komischer Kiosk. Dann war es mal ein Bordell. Dann war es eine Flüchtlingsunterkunft. Also wir hatten alles an Nachbarn, was wir hier hatten. Wirklich alles. Und dann entwickelte sich das einfach, wie Stadtteile sich immer entwickeln. Wir waren ja auch Sanierungsgebiet. Das heißt, die Stadt tut auch dafür viel, dass sich das Gebiet voranbringt, indem der Spielplatz groß geworden ist und schön geworden ist. Und die Kreuzung bei Budnikowski wurde aufgerummelt. Dieser Spielplatz hier wurde auch ein bisschen hübsch gemacht, die Straßen verbreitert, Fahrradbügel aufgestellt, also alles sowas. Dann wurden Häuser abgerissen und es wurden andere Häuser gebaut, die zum Teil auch Sozialbauten waren. Aber es kamen Leute, die auch mit Sozialwohnung besser verdienten, die auch einen anderen Anspruch ans Wohnen hatten. Also die ganzen Kohleöfen verschwanden. Also vielleicht gab es auch noch Klos auf halber Treppe, weiß ich gar nicht, könnte ich mir gut vorstellen. Die verschwanden. Es wurde subventioniert, dass man die Häuser hübsch machen konnte von außen. Balkone wurden gebaut und immer mit dem, was dann immer je hübscher wird, desto teurer wird es auch. Wenn man da gegenüber wurde, hat ein dänischer Investor ein Haus gebaut, was die Wohnungen sind wahnsinnig teuer, die kosten irgendwie 2.500 Euro. Das ist nicht groß, das ist richtig teuer. Da Dann wurde das Ortsamt umgebaut, das wurde eine große Anlage für Eigentum. Also, ach ja, Eigentum wurde gebildet. Ne? Also die Wohnungen wurden, wie nennt man das nochmal, es wurden Eigentumswohnungen alles umgewandelt, viel. Und damit kamen natürlich ganz andere Leute. Dann wurde der Edeka ein bisschen hübscher, hat auch neue Regale gemacht, sich aufgerummelt, sein Sortiment erweitert, also alles sowas. Allerdings verschwanden auch der letzte Schlachter verschwand, der letzte Schlachter verschwand. Du kannst im Moment nur noch Fleisch kaufen, wenn du das kaufen möchtest, bei Edeka. Fisch gibt es überhaupt gar keinen Laden mehr, der verschwand, der letzte Fischladen. Das war ein Netter in der Hainheuerstraße in Nähe der Reeperbahn. Also das ist schade, das Kleinteilige ist weg. Das war ja echt dörflich, das war süß. Und ich lebe hier auch schon 40 Jahre, also das sehr gerne gemacht. Deswegen habe ich auch was dagegen, wenn jemand zu mir sagt, wenn es hier laut ist, wir sagen, ey, ihr seid zu laut, dann zieh doch nicht nach St. Pauli. Ich sage, ja, aber ich wohne hier vor euch. Ich war hier, da war hier nichts. Das war alles, ich bin hier schon immer. Wer dazugekommen ist, das seid ihr. Ihr seid laut. Ihr versteht nicht, dass man nachts um zwei vielleicht schlafen möchte. Wir haben das hier so gelöst. Unsere Gärten sind nach hinten raus, die beiden großen, schön mit Bambus umrahmt, dass wir wirklich um 23 Uhr spätestens um 14 Uhr drin sind, wenn auch leise sind, Türen zu machen, Fenster zu machen, dass sie wissen, verlässlich, man kann hier schlafen, nach innen, also zum Innenhof. Und wir hatten nur einmal eine Beschwerde vor vielen, vielen Jahren, vielleicht vor 25 Jahren oder so, da haben wir so ein kleines Live-Konzert gemacht. Okay. Das war auch ein bisschen laut. Und dann hat jemand Geburtstag gefeiert im Garten und hat irgendwie auch so einen Musikanten, so einen Trompeter oder so, sich bestellt. Und Mitternacht, wir haben das gar nicht gemerkt, plötzlich trötet das im Garten los. Es ist spät, das geht hier nicht. Ja, kleine Ständchen, ich so, oh nee, das ist irgendwie zu Anfang gekommen, das hätte wieder gegangen, aber nicht jetzt ein Ständchen hier nachts hier rumtröten. So.
Das schallt dann auch schön wahrscheinlich im Hinterhof.
Ja, so ein Innenhof ist wie ein Trichter. Das ist, also ich habe auch einen Innenhof, wo ich wohne, und wenn da einer auf dem Balkon mal hüstelt, da bist du wach. Das ist ganz komisch.
Also ich kenne das
jetzt auch. Innenhof ist echt, das ist sensibel. Nennen wir mal so, ein Innenhof ist sensibel.
Ja, das stimmt. Genau. Wenn das Fenster offen ist, höre ich auch meine Nachbarn, wenn sie laut reden zumindest. Ja. Jetzt hat sich der Stadtteil verändert, aber haben sich denn auch deine Gäste irgendwie verändert oder zumindest die Ansprüche der Gäste?
Also wir sind ja nun genauso gewachsen, wie die Gäste gewachsen sind und die Umgebung und die Welt und alles zusammen. Wir sind globaler geworden, das ist ja alles eins. Das ist ja eine gute Mischung und das ist ja auch was Zukunft immer bedeutet oder voranschreiten. Am Anfang hatten wir zum Beispiel immer eine Suppe für 5 Mark, damit die Nachbarn auch kommen können und eine Suppe essen. Wir wollten eben auch nachbarschaftsfreundlich sein, und da ist aber gar keiner gekommen. Die wollten hier gar keine Suppe essen. Wir haben immer moderat kalkuliert. Wir haben immer versucht, also wenn bei uns mal was wirklich teuer ist, ist es einfach so, weil das irgendwie ein ganz besonderes Stück Fleisch ist, was eben auch lange gereift hat und von einer besonderen Kuh kam oder so. Und das ist dann teuer, weil es eben auch teuer eingekauft wurde. Und ansonsten haben wir, die Gäste sind mit uns jetzt auch alt geworden. Ich will jetzt nicht sagen alt. Also, ne? Wir haben Gäste, die am Anfang da waren, dann haben die oft Kinder gekriegt, dann kommen sie bestimmt 10 Jahre nicht, vielleicht sogar 15 Jahre nicht, weil dann ist McDonald's angesagt und ich weiß nicht was, wo sie, oder italienische Nudeln oder so. Wobei wir immer Nudeln im Haus haben für die Kinder, immer eine ganz tolle Tomatensauce. Wir nehmen das auch sehr ernst, und es kostet auch ganz kleines Geld, damit es irgendwie nicht irgendwie komisch Kinder essen muss. Das muss eigentlich nur so ein Honorar, ne, so ein akzeptabler kleiner Preis, kostet aber 4,50 oder so. Okay. Und sozusagen Nudeln für die Kinder. Und dann kommen die Gäste wieder, vielleicht mit ihren Kindern, die jetzt groß geworden sind. Wir haben so mir fallen spontan 3 Familien ein, deren Kinder hier auch als 3-Jährige und 5-Jährige Austern gegessen haben. Also die immer mit ihren Kindern da waren, deren Kinder auch heute Austern essen. Also die haben die einfach herangeführt an Essen, indem sie einfach nicht nachgegeben haben, mit denen essen zu kommen und mit denen trotzdem auch mal zu McDonald's sind wahrscheinlich. Das ist ganz süß. Und ja, der Einzugsbereich ist größer geworden. Wir haben natürlich dadurch, wenn es Restaurantführer gibt und man kommt in die Stadt und sagt, wo gehe ich hin essen, dann plant man, bei uns essen zu gehen. Das ist natürlich von weit her, es sind ganz andere Leute, die haben natürlich dann auch Vergleiche. Und so wie ich auch, wenn ich mal unterwegs bin, ich gehe auch gerne mal in Kopenhagen essen oder in Malmö und suche dann auch die jungen Wilden und finde es auch ganz toll, wenn ich dann, ich habe mal in Malmö so ein Gericht gekriegt, das fand ich total toll und ich habe gedacht, wir würden das hier nicht trauen oder, also ich würde mich trauen, unsere Köche trauen sich nicht. Ich würde mir sowieso viel mehr trauen. Ich wäre auch viel, ich wäre viel konsequenter, glaube ich. Oder viel, naja, wenn es nicht gegessen wird, natürlich dann nicht, man muss dann zurückrudern. Also es war ein Gericht, das war so gekochtes weich, ganz weiche Gerstenkörner, ganz, ganz toll nur gekocht. Dazu gab es einen Klacks mit einem so ganz tolles, so Quark oder Joghurt von so einem ganz tollen Bauern, richtig fettig, ganz toll. Und ein Riesenbüschel Dill, das war das ganze Essen. Es war herrlich. Es war einfach nur Getreide, diese hochwertige Joghurt-Quark-Geschichte und dieser unglaubliche Gartendill, dieses riesige Büschel. Vielleicht war noch ein bisschen, ganz bisschen unten was anderes unten drin, noch so viel Geschmack, keiner. Fand ich toll. Ja. Mein Mann fand es fürchterlich. Der ist das für den Ersten. Ich fand es frech. Ich fand es einfach frech, sowas zu servieren. Und das war eigentlich in einem Bowl, aber das war, lag alles unten, also man konnte ran, ohne die Ärmel hochzuheben. Ich mochte das, ich mochte das gerne so. Und das ist ja wie mit Lieblingslokalen, was auch ganz spannend ist. Also Lieblingslokale sind ja so Lokale, die man eigentlich nicht keinem verraten soll, weil es geht meistens schief. Ich habe ein italienisches Lokal, in das ich seit immer schon gehe. Der hat auch schon 2-3 Mal seinen Standort gewechselt. Mhm. Und wenn ich da essen gehe, ich sage gar nichts, ich kriege 3-4 Gänge und bezahle und gehe nach Hause und bin ganz glücklich. Ja. Und es war immer was anderes, es ist immer irgendwie etwas anderes gewesen. Ich liebe den Mann sehr, das ist einfach so toll. Und wenn ich empfehle, ich habe das 2-3 Mal empfohlen, geh doch mal dahin, dann kriegen die Karte und suchen sich was aus und es ist einfach nur normales italienisches Essen. Auch gut, aber eben anders. Und ich glaube, sein Lieblingsitaliener muss man für sich behalten, weil er ist deswegen der Lieblingsitaliener, weil er für einen selbst so anders kocht. Mhm. Oder man, ich weiß es nicht, also das ist ja nun, da kocht ja nichts, also ist ja nicht nur speziell für mich, aber ich glaube, man muss bei, das soll man nicht erzählen, weil das wird nichts. Wir haben einmal, habe ich da gegessen, Schwartenröllchen. Das fand ich ganz toll. Also der hatte Schweineschwarte, so lange gekocht, dass es ein ganz kleines gewickeltes Röllchen war mit Tomate, irgendwie ganz toll, so richtig so. Und das gab es dann so als kleines Stück. Und ich habe dann mal unsere Weihnachtsfeier da gefeiert und habe dann gedacht, ach, dann machen wir als Hauptgang Schwartenröllchen. Mhm. Ich glaube, meine Kollegen haben gedacht, ich hätte einen Vogel. Wie ich denn darauf käme, dass alle Lust hätten, als Hauptgericht Schwartenröllchen zu essen. Und ich war so begeistert, dass ich nicht auf die Idee kam, dass sie das vielleicht nicht mögen. Es gab dann ganz schön aus der Küche noch was anderes hinterher. Schwartenröllchen wurde wieder abserviert und ich habe fortan ein bisschen mehr darüber nachgedacht, was ich meinen Kollegen wirklich zumuten kann oder womit ich ihnen eine Freude mache für die Weihnachtsfeier und nicht irgendwie experimentelles irgendwas. Also, okay. Aber ich war, ja, also wenn ich heute Schwartenröllchen erwähne, dann sage ich, ja, Schwartenröllchen. So, das war. Es kommt dabei raus. Ich bin dann eben auch, ich bin auch ganz schnell zu begeistern und dann habe ich auch kein Halten mehr. So, ja.
Welche Situationen sind dir denn hier im Restaurant in den letzten Jahrzehnten im Kopf geblieben? Sowohl positiv als vielleicht auch negativ. Gibt es da irgend so eine Geschichte, an die du dich immer erinnerst?
Soll ich mal negativ sagen? Das war wirklich ganz fürchterlich. Wir hatten es gab einen Weinabend, der war gar nicht von uns inszeniert, also sagen wir mal nur so viel. Und die Gäste, die das gebucht haben, auch extern, haben sich so betrunken, dass sie am Tisch eingeschlafen sind. Oh ja. Also richtig so unter den Tisch rutschten. Und als dann die eine Person aufwachte, vor Schreck irgendwie, mitten noch im Lokal und nicht wusste, wo sie ist. Ja, ich hatte keinen Kühler schnell parat, aber es war echt fürchterlich. Oh ja. Und dann muss man allen drumherum erstmal einen Champagner ausgeben, weil das ist ja nun wirklich ganz schlimm. So, das war was Negatives. Mhm. Und was Positives? Oh Gott, so schnell was Positives. Es gibt eigentlich immer wieder so positive Momente, wo man sich einfach freut, dass jemand sowas habe ich noch nie gegessen oder wie toll ist das oder immer wieder kommen oder das ist eigentlich so das Positive. Also ich habe jetzt nicht wirklich, vielleicht fällt mir das noch im Laufe der Zeit ein heute, aber so ganz schnell weiß ich nicht. Aber ganz bestimmt gibt es ganz tolle positive Momente auch so.
Das Negative setzt sich auch fester meistens.
Ja, das war eigentlich eine Katastrophe. Ja. Wir hatten auch zum Glück noch keinen Herzinfarkt oder so etwas, aber und keinen Feuerausbruch und wir hatten einmal mal einen kleinen Mordanschlag vor der Tür, nicht von uns, sondern dann kommt dann die Polizei und dann mit dem Absperrband und so. Wir saßen am Personalessen, als dann irgendeiner mit so einem Messer im Bauch hier längst torkelte. Also auch das haben wir erlebt, aber es war dann sehr spät schon. Mhm. Ja, also es gibt bestimmt ganz viele positive Sachen. Ja. Ich habe jetzt leider irgendwie keins parat. Ich müsste jetzt meine Kollegen fragen, die wüssten bestimmt ganz schnell was.
Aber ich habe noch was Positives.
Ja.
Tim Melzer schwärmte nämlich ja auch, wahrscheinlich hast du es gesehen, weil du hast ja das Video noch gesehen, schwärmte ja auch sehr von euch. Ich zitiere einmal, Chapeau, ihr habt damals auch mir die Tür zur Kulinarik geöffnet. Was löst so ein Lob auch vor allem von Tim Melzer bei dir aus?
Ich fand das ganz süß. Ich habe mich wirklich innerlich sehr bedankt, weil ich das ganz toll fand. Er ist ja nun sehr berühmt geworden und sehr reich geworden auch dabei und hat auch ein hohes Ansehen und ist ja auch wohl gelitten mit seiner Kotterschnauze. Ich kann ihn selten sehen. Also ich gucke diese Fernsehsendung auch nicht. Ich habe nur öffentlich-rechtliches Fernsehen. Also das geht immer an mir vorbei. Ich sehe manchmal ein paar kleine Ausschnitte. Ich fand es toll, ich habe mich gefreut und weiß, wie er ganz früher hierher kam, noch mit geschorenem Schädel, als er diese erste Sendung machte, schmeckt nicht, gibt's nicht. Das fand ich auch gut, das Format mochte ich total gerne. Wir haben hier einige, in all den Jahren einige tolle Köche also waren bei uns und sind auch wieder weggegangen, die berühmte Foodstylisten geworden sind oder die wir ausgebildet haben, die dann auch ihren tollen Weg gemacht haben, die Inspirationen bekommen haben, die auch mit den jeweiligen Küchenchefs, die wir hatten, was mitgenommen haben. Jeder Küchenchef hat hier auch seine Handschrift gelassen, gleichwohl es uns wichtig war, dass man ins Nil kommt und nicht zu mir, zu Steffen oder zu dem Küchenchef XY, sondern dass man kommt hierher, weil alles andere doof ist. Also weil wir sind ein Gesamtpaket, wir sind, es ist ein Paket und uns kriegt man als Paket und nicht Persönlichkeiten. Wir sind natürlich alle Persönlichkeiten und alle uns, also das Paket schnürt sich auch aus uns allen zusammen. Und das ist auch gut so, aber wir möchten gerne, dass man ins Nil kommt und nicht speziell wohin. Das haben wir immer flach gehalten. Möglichst.
Fußballthema.
Fußballthema,
ja.
Ganz schlecht, ich bin ja gar kein Fußballfan, aber ich helfe. Ja, okay, erzähl.
Tatsächlich, bis die Folge schon raus ist, hat sich ja schon entschieden, was mit dem St. Pauli passiert, ob es die erste Liga wird oder nicht. Aber ich dachte, ich bringe die Frage mal mit rein, weil ihr sitzt ja direkt neben dem Millantor-Stadion. Und so wie ich das raushören konnte, ist ja Steffen auf jeden Fall
St. Pauli-Fan. Hier ist alles wirklich sehr St. Pauli.
Ja.
Wir haben, glaube ich, auch keinen einzigen in der Mannschaft, der HSV ist. Unser Vermieter ist, also der Mann unserer Vermieterin ist ganz HSV. Aber das ist auch okay, wenn die mal sich treffen, Steffen und er, dann gibt es eine kleine Kappelei, aber ganz süß natürlich, das ist ja sehr sportlich. Wenn hier die Spiele sind, dann ist hier Land unter, dann haben wir hier eine Flut von Leuten, dann ist hier auch die Polizei, dann haben wir auch, müssen wir gucken, was ist jetzt mit Rostock letztens, das war echt heftig, die ganzen Wasserwerfer und so. Wir sind dann wirklich hier und wir stellen uns auch schon mal vor die Tür, wenn es ganz heftig wird und schützen unseren Laden mit über verkreuzten Armen in der Schürze und stehen den ganzen Abend da und gucken mal, dass wir keinen reinlassen. Wir hatten einmal eine tolle Geschichte, auch nach dem Fußballspiel, die waren so aus dem Häuschen, irgendwelche Fans, dass sie eine Polonaise durch den Laden gemacht haben. Guck mal, was Positives, fällt mir ein. So irgendwie bestimmt so 15, 20 Leute, alle an den Schultern packen, dann... Und wir haben ja nun 3 Etagen, das heißt, sie sind rein, im ersten Stock, im zweiten Stock, in die Küche, in der Küche einmal rum und dann die ganze Treppe wieder zurück runter. Das war sehr amüsant und Also es gab bei einigen Gästen Fragezeichen auf der Stelle, huch, was ist jetzt und kann das schlimm werden oder nein, das muss man einfach geschehen lassen und dann ist auch okay. Ja. Also es geht besser, man macht nichts und lässt es passieren, als dass man irgendwie sagt, raus jetzt hier, sie wollen es nicht. War ja auch süß, die waren eben einfach, haben einfach sich so gefreut. Mhm. Irgendein Spiel gewonnen und dann Polonaise durch den Laden, das war süß. Ich gönne denen das, ne? Und ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn ein Verein, der eigentlich immer eben eher der Kleinere war, plötzlich der Größere wird. Das ist bestimmt irgendwie für jeden Fußballfan für die einen Seite traurig, für die anderen Seite positiv. Also und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn das im Milan-Stadion dann vorangeht. So, ne? Das ist, die machen ja auch ganz viel. Wir haben hier so einen Gast, der kommt immer, der macht den Blindenfußball. Und die kommen manchmal auch essen. Und das ist ganz toll, schön. So wenn man auch sieht, was man dann, also wie man mit Leuten auch umgeht, die nicht gucken können und die essen wollen und wie das geht und wie dann der Betreuer das so managt. Und es gibt auch so einen tollen Film, wo auch jemand nicht sehen kann und dann, der heißt, glaube ich, Erbsen auf 5:30 oder so. Da stehen dann, also dann weiß man, also wenn man eine Uhr kann, dann weiß man, da ist jetzt das Gerät, jetzt kann man sich orientieren. Also das Fleisch liegt auf 5:30 und das andere liegt drumherum und dann essen die los. Toll. Also ich kann, wir waren beim Dialog im Dunkeln, haben da, glaube ich, eine Weihnachtsfeier gemacht. Das ist, also man schafft das fast nicht. Also es ist wirklich, wirklich eine Herausforderung. Ohne Ende, ich glaube, ja, Weihnachtsfeier haben wir da mal gemacht und da weiß man, was man, wie gut es ist, wenn man gucken kann. Ne? Das ist wirklich wahr.
Das stimmt. Ich durfte einmal bei dem Training zuschauen, bei dem Blindenfußball. Sehr beeindruckend tatsächlich.
Ja, und die sind auch, und die rennen auch, das ist flott. Ja. Das ist, also man muss sich erstmal vorstellen, wie wenn, es gibt ja so Übungen, wo man sich im Kreis stellt, dann muss man sich fallen lassen, dann guckt man ja eigentlich auch und lässt sich hin und her fallen. Das hat, muss man ja auch schon seine Hemmung überwinden. Und das zu machen, ohne zu gucken und Tempo zu kriegen, finde ich toll. Ich glaube, das macht sehr stark und man ist mutig und ich Hut ab, fand ich gut.
Das stimmt. Ja. Sollte der St. Pauli aufsteigen, gibt es hier eine Party? Wird Steffen dafür sorgen?
Das kann ich mir vorstellen, ja. Also dann, aber wahrscheinlich nur für die, die diese Party auch wollen, weil sie, also ich wäre jetzt, guck mal, so bin ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass man eine Party feiern kann. Aber es liegt daran.
Das wird dann vielleicht Freitag angesprochen bei dir.
Ja, das müssen wir, genau, das müssen wir gucken. Okay. Ja. Gucken wir. Ja, die werden bestimmt klar. Dann haben wir gerade erst eine Riesenfeier gemacht.
Ja.
Montag.
Wir lassen uns überraschen. Aber wie gesagt, bis die Folge erscheint, ist es schon entschieden tatsächlich.
Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin ganz gespannt.
Letzte Frage, wie sehen denn so deine Pläne aus oder was steht hier im Nil als nächstes an? So ein bisschen Ausblick.
Ausblick, also wir werden erstmal, also heute kriegen wir gerade neue Geschirrspülmaschine, solche Sachen. Wir machen eigentlich gerade ganz viel frisch und neu. Wir werden im nächsten Monat, vorher ging das nicht, renovieren, alles streichen, das sind solche Sachen. Dann gucken wir, dass wir, also halt richtig Ausschau noch nach ein bisschen mehr Leute, dass wir im Service ein paar mehr kriegen, in der Küche ein paar mehr. Die Tendenz, dass man so nur 4 Tage arbeiten möchte, ist schwierig. Man hat dann so viele und so wenig Flow. Also diese 5 Tage arbeiten ist schon eigentlich toller. Gleichwohl ich verstehe, dass man auch gerne 4 Tage nur arbeiten möchte. Wir versuchen das hinzukriegen. Wir hatten eigentlich eine ganze Weile alle Tage auf, kein Ruhetag. Das wäre uns am liebsten. Das ist auch personaltechnisch am schönsten zu lösen, weil du hast immer, du kannst immer zusammenhängende freie Tage machen und zwar wie man selbst will und nicht um den berühmten Ruhetag drumherum. Das geht ja nicht immer. So. Wir wollen weiter frisch und vernünftig kochen und freuen uns, dass die Gäste uns mögen und tun alles dafür, dass sie das auch weiterhin wertschätzen und wir sie wertschätzen. Wir einfach am Ball bleiben, ganz so und gucken, dass wir uns noch ein bisschen besser aufstellen, wie ich schon gerade meinte, dass wir nicht so, weil das macht schon müde auf Dauer, ne? Und immer auch jetzt gerade mit dem Preis und dem Andrang, der das irgendwie auch noch beeinflusst hat, würde uns ein paar Leute mehr gut tun. Ja. Und eigentlich ist es bei uns auch ganz nett zu arbeiten. Ich glaube, es ist ganz nett. Wir sind ein ganz nettes Team. Wir haben nette Küchenchefs, die beiden sind süß und Steff und ich versuchen, geben uns auch Mühe und die Kollegen sind nett und wir haben ganz süße Azubis, 3 Stück und kriegen jetzt noch eine 4. Wir haben Mädchen in der Küche, was lange nicht war, 4 Stück sogar. Mhm. Das ist richtig toll. Ja. Und also noch mehr Mädchen, gerne Mädchen.
Vielleicht hören ja ein paar vielleicht hier hören zu ein paar das. Und genau, fühlen sich angesprochen.
Kommt zu uns.
Liebe Elisabeth, vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick hier ins Nil und auch ein bisschen auf St. Pauli. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute sich hier melden werden und hier dazustoßen.
Dankeschön.
Und alles Gute für die Zukunft.
Vielen lieben Dank, das wünschen wir uns auch. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion@genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte. Hungrig und auf der Suche nach einem passenden Rezept? Dann ist die neue Ausgabe vom Zeitmagazin Wochenmarkt genau richtig. Das Magazin bringt passend zum Frühling Sonne auf den Teller. Mit einfachen, aber besonderen Rezepten, Reisetipps und spannenden Geschichten rund um das Thema Kochen und Genießen. Themenschwerpunkte dieser Ausgabe sind Rezepte zum Grillen, Zitrusfrüchte zum Verfeinern von Gerichten und eine Variation an Salaten. Sichert euch die aktuelle Ausgabe mit 25% Rabatt unter www.zeit.de/wochenmarkt-genussguide.